Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute wollen wir über einen der zentralen Texte von Max Horkheimer und der kritischen Theorie sprechen, nämlich traditionelle und kritische Theorie. Ganz kurz als kleiner Einschub eine Werbung für den neuen Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung Disarm, in dem über Fragen von Frieden, Sicherheitspolitik und Krieg gesprochen wird, der gerade neu begonnen hat. Ja, also zurück zu Max Horkheimer. Max Horkheimer wurde am 14. Februar 1895 in Stuttgart in Zuffenhausen geboren, wuchs dort auch auf. Er wurde geboren in ein jüdisch-konservatives Elternhaus. Der Vater war Unternehmer und hat zum Jahrhundertbeginn sein Unternehmen sehr erfolgreich ausbauen können, sodass die Familie sehr wohlhabend war, bis in die 20er Jahre hinein und dann nach der Inflation und durch Industrieentwicklung dann verarmte. Horkheimer wurde auf Drängen des Vaters im Alter von 15, also heute würde man vielleicht sagen nach der mittleren Reife, vom Gymnasium genommen, weil vorgesehen war, dass er Nachfolger des Vaters in der Fabrik werden sollte, also hatte dort eine Lehre gemacht. 1910, eben mit Ende der Schulzeit, lernte er Friedrich Pollock in Stuttgart kennen und beide schlossen dann enge Freundschaft, die auch mit verschiedenen Verträgen besiegelt wurde. Wenn man das liest, klingt das alles aus heutiger Sicht wirklich ziemlich befremdlich. Diese Freundschaft hielt aber von 1910 bis zum Tod von Friedrich Pollock 1970, also über viele Jahrzehnte. Und beide haben ja sehr viel dazu beigetragen, dass das Institut für Sozialforschung gegründet wurde, bestehen konnte und seine Arbeit erfolgreich durchführen konnte. Beide sind dann zusammen in München gewesen. Horkheimer seit 1917, Pollock ist ihm dann nachgefolgt. Sie haben in der Zeit der Räteregierung auch 1919 in München gelebt. Das war insbesondere für Pollock manchmal auch ein bisschen durchaus politisch gefährlich, weil sie eng verbunden waren mit Personen, die ganz führend in der Räterepublik aktiv waren. Um dieser Gefährdung zu entgehen, aber auch um ein Studium zu beginnen, sind sie dann erst nach Frankfurt, dann nach Freiburg, haben in Freiburg bei Husserl und Heidegger eine Weile studiert. Und Horkheimer hat dann 1922 in Philosophie in Frankfurt promoviert und wurde 1925 Privatdozent eben da an der Philosophischen Fakultät. Also hat dann sehr schnell, sehr erfolgreich eine akademische Laufbahn verfolgt. Und 1930 erhielt er dann seine Ernennung zum Ordinarius, also Professor für Sozialphilosophie. Gleichzeitig damit wurde er auch zunächst mal übergangsweise Direktor des Instituts für Sozialforschung. Wir haben diese Thematik des Instituts für Sozialforschung schon mal im Podcast gehabt, im Zusammenhang mit Georg Lukács. Das Institut wurde ja 1923 gegründet, aus den Überlegungen heraus, unabhängige marxistische Forschung zu ermöglichen. Und dann wurde eben Max Horkheimer ab 1930 zunächst für den Übergang eingesetzt und wurde dann 1931 eben Direktor, übernahm dann 1932 das Direktorium vollständig. Berühmt geworden ist seine Antrittsrede als Direktor des Instituts für Sozialforschung, die er im Januar 1931 hielt. Und dann verständlicherweise musste das Institut als eben ein unabhängig marxistisch arbeitendes Institut mit Beginn der nationalsozialistischen Diktatur ins Exil gehen. Horkheimer ist dann über Genf nach New York gegangen mit seiner Frau. Dort sind sie dann 1934 angekommen. Das war für beide eine wirklich schwierige Zeit. In einem Brief an Friedrich Pollock schreibt Meidon Horkheimer, dass sie so deprimiert seien über die schwierige Lage, in den USA anzukommen und die Aussichtslosigkeit, dass sie auch überlegt haben, ob es überhaupt noch Sinn macht, weiterzuleben. Horkheimer hat dann nach und nach die Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung in die USA geholt oder kommen lassen. Also zunächst mal Herbert Marcuse, dann Leo Löwenthal, Erich Fromm, dann Theodor W. Adorno, Friedrich Pollock. Und das Institut hat dann eben seine Arbeit aufgenommen in New York, angesiedelt an der Columbia University. Und Horkheimer selbst ist dann mit seiner Frau an die Westküste, also nach Los Angeles gezogen, 1941, und hat dann dort auch Adorno nachkommen lassen, weil er mit Adorno zusammen eben sein lange geplantes Buch über dialektische Logik schreiben wollte. Dialektische Logik, das Ergebnis ist dann die Dialektik der Aufklärung geworden, so wie wir sie kennen. Also nochmal kurz zurück auf diese berühmte Antrittsrede als Direktor. Die ist deswegen so bedeutungsvoll, weil Horkheimer da programmatisch schon skizziert, wie er sich die Arbeit des Instituts für Sozialforschung vorstellt. Und man kann sagen, dass dieses Programm, was er vorstellt, angemessen beschrieben wird mit dem Ausdruck eines interdisziplinären Materialismus. Er hat sich vorgestellt, dass in einer dauerhaften Arbeitsgemeinschaft eine Reihe von Wissenschaftlern kooperieren aus den unterschiedlichen Disziplinen, also politische Ökonomie, Philosophie, Literaturwissenschaft, Psychoanalyse, also auch die Disziplinen, die durch die Person repräsentiert waren. Die Idee war, dass es sich um eine Art empirisch geleitete Forschung zu dem Verhältnis von Basis und Überbau handeln sollte. Also es war für ihn wichtig zu betonen, dass nicht von vornherein immer klar ist, dass die Basis, die Ökonomie, den Überbau bestimmt, sondern seinem Verständnis von Materialismus nach sollte ja nach der Idee der Freiheit es auch möglich sein, dass die Menschen frei über ihre ökonomische Situation, über die Arbeit, die Aneignung der Natur entscheiden können. Also nicht in jeder Form von gesellschaftlicher Organisation bestimmt in diesem Sinne die Ökonomie. Für ihn war wichtig, dass er auch die Psychoanalyse einbeziehen wollte. Und das führt dazu, dass er das Basisüberbau-Konzept von Marx verändert, also die Ökonomie als Grundlage, als Basis, und dann zwischen die Basis und die Überbauten, also Politik, Recht, Moral, eingeschoben der Prozess, der sozialpsychologisch bestimmt werden kann, die individuelle, subjektive Seite der Prozesse, also wie vermitteln eigentlich Individuen die materiellen Interessen, die sie haben in ihrer Bedürfnisstruktur mit den allgemeinen gesellschaftlichen Mustern, also wie arrangieren sie sich zwischen ihren Interessen, ihren elementaren Bedürfnissen und der gesellschaftlichen Allgemeinheit. Das alles sollte dann auch empirisch untersucht werden. Auch das ist ein ganz origineller Zug in dieser programmatischen Antrittsrede, dass Horkheimer betont, es soll eben empirisch geforscht werden, auch mit den neuesten Methoden der empirischen Sozialforschung. Man kann sagen, dass es sich eigentlich um ein ganz neues Verständnis von Gesellschaft und Gesellschaftstheorie handelt, also dass eben Gesellschaft nicht eine Art Epiphänomen der politischen Ökonomie ist, sondern Horkheimer gesellschaftliche Prozesse als Kampfgeschehen zwischen den großen Gruppen der Gesellschaft bei der Aneignung der Natur begreift. Und er will mit seinen Überlegungen auch deutlich machen, dass es, wie er das sagt, bei der Erkenntnis des Übels, also der kapitalistischen Gesellschaft, der Verwertung, der Ausbeutung, der Aneignung von Arbeit, der Sklaverei, nicht um den Besitz einer Theorie geht, bei der man sich dann beruhigt, sondern dass es sich um eine Frage handelt oder Fragestellung und dass es nicht darum geht, sich immer selbstgewiss zu sein, das Elend zu deduzieren, sondern zu befragen und auf Möglichkeiten der Emanzipation hinzudenken. Der Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie wurde von Horkheimer publiziert in Heft 2 der Zeitschrift für Sozialforschung im Jahr 1937. Dem waren eine ganze Reihe von Bedeutenden vorhergegangen. Und dieser Aufsatz fasst viele Überlegungen selbst wiederum programmatisch zusammen und bestimmt die eigene Tätigkeit. Es ist, wenn man so will, eine Art Rückblick, aber auch ein Vorblick, dass er die kritische Theorie skizziert als einen Gegensatz zu dem, was er traditionelle Theorie nennt. Und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen eigenartig, traditionelle Theorie, weil das zunächst mal so zu sein scheint, wie wenn das Theorie ist, die schon alt und abgestanden sei. Aber so ist das gar nicht gemeint. Das ist bürgerliche Theorie, also auch die ganz aktuellsten Formen von Theorie. Dazu würde auch der logische Positivismus gehören, die sprachanalytische Philosophie, der Pragmatismus, also viele aktuelle Theorielinien, mit denen Horkheimer konfrontiert war. Und das ist für ihn zentraler Gegensatz, um die kritische Theorie dagegen zu profilieren. Deswegen steigt der Text mit einer Überlegung ein, in der Horkheimer kurz andeutet, was eigentlich bürgerliches Denken ausmacht. Das Modell bürgerlichen Denkens ist stark geprägt durch den großen Erfolg naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Also die Vorstellung, dass es eben möglich ist, so etwas wie kleinste Erkenntniseinheiten zu haben, also analytisch gesehen kleine empirische Daten, die dann eben Schritt für Schritt, also induktiv, also von unten nach oben, immer weiter zu einer Gesamtheit der Erkenntnis, zu einem riesigen geschlossenen Sätzesystem der Wissenschaft zusammengefügt werden. Alle Teile sollen dann durchgängig und widerspruchslos miteinander verknüpft werden. Theorie ist in diesem Sinne einfach eine oberste Art von Klassifikation. Er vergleicht es mit einem Bibliothekskatalog. Das ist ein Wissenschaftsideal, was ja auch heute immer wieder mal formuliert wird, nämlich eine sparsame, eine knappe Theorie, möglichst ganz, ganz wenige Prinzipien, von denen aus sich dann ein universelles Wissen erschließen lässt oder deduzieren lässt. Die Theorie selbst ist ein Ordnungsgefüge und wird als Hypothese aufgefasst. Es ist also getrennt von der Wirklichkeit. Die Theorie ist etwas, was man hypothetisch zur Wirklichkeit sagen kann und was dann überprüft werden muss. Es bleibt aber getrennt von dem gesellschaftlichen Zusammenhang. Also das heißt, es ist Denken und Sein sind voneinander getrennt. Für Horkheimer ist ein wichtiger Gesichtspunkt, dass wissenschaftliche Arbeit in diesem bürgerlichen Sinn nicht von innen her bestimmt ist. Das gehört ja zum Selbstverständnis von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen in Disziplinen, dass es so etwas gibt wie einen inneren Zusammenhang, einen inneren Fortschritt. Und Horkheimer betont ausdrücklich, dass er sich gegen diese These stellt, dass er sagt, die Forschung, disziplinären Entwicklung werden von den historischen Zusammenhängen, den gesellschaftlichen Entwicklungen bestimmt und spricht auch sehr deutlich davon, dass die Richtung und die Ziele der Forschung im Wesentlichen eben von der Gesellschaft her formuliert werden. Es ist aus seiner Sicht die Industrie, der konkrete Lebensprozess der Gesellschaft, der die Theorieentwicklung bestimmt. Und insofern kann man sagen, dass nach seinem Verständnis das bürgerliche Wissenschaftsverständnis, das bürgerliche Denken kein angemessenes Verständnis der eigenen Tätigkeit hat. Dass nämlich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich selbst gar nicht als Teil einer gesellschaftlichen Arbeitsteilung begreifen und dass sie unterstellen, dass die wissenschaftlichen Tatsachen, die begrifflichen Ordnungen im Prinzip ja tatsächlich durch bestimmte gesellschaftliche Prozesse ihnen vorgegeben sind. Also die Art, wie Disziplinen organisiert sind, wie der Forschungsalltag bestimmt ist in Hochschulen, nach welchen Regeln geforscht wird, also was da an Gegenständen überhaupt im Blick wissenschaftlicher Arbeit auftaucht, ist etwas, was zum großen Teil gar nicht von Wissenschaftlern festgelegt wird, sondern eben im sozialen Prozess entsteht. Horkheimer nimmt in seinen Überlegungen implizit Bezug auf etwas, was auch Bert Precht in seinem Theaterstück Galilei Galileo thematisiert, nämlich die Macht naturwissenschaftlicher Erkenntnis, also dass das frühe Bürgertum eben sich auf naturwissenschaftliche Erkenntnis bezogen hat, als die kritische, verändernde Kraft, also was eben ermöglicht hat, ein ganz neues Weltbild zu konstituieren. Ja, und Precht wirft ja Galilei in dem Theaterstück vor, dass er die revolutionäre Kraft naturwissenschaftlicher Erkenntnis letztlich passiviert und eben die Haltung hat, er muss dafür nicht persönlich eintreten mit seinem Leben, sondern kann das sozusagen als einen objektiven, von ihm getrennten Vorgang bewerten. Für Horkheimer ist entscheidend, dass er sagt, nicht die mathematische Naturwissenschaft ist heute kritische Theorie, sondern kritische Theorie ist die Theorie, die durchherrscht ist vom Interesse an vernünftigen Zuständen. Es ist die Theorie, die auf die Veränderung des Ganzen zielt, also die Einseitigkeit von intellektuellen Vorgängen, Teilvorgängen, überwinden will. Es geht darum, die Welt nicht als eine Welt von Fakten zu begreifen. Also so, das ist kritisch durchaus im Anschluss an Georg Lukács, der ja auch davon spricht, dass das Bürgertum so etwas schafft wie eine bestimmte Art von Gegenständlichkeitsform, eben Fakten, in der die Welt einfach bestimmt wird durch eine Vielzahl von Vorhandenem. Und Horkheimer betont, dass alles das, was wir sehen, das, worin wir leben, von uns selbst hergestellt ist. Also die Städte, die Felder, die Wälder, die Kleidung, die Schlachthöfe, die Mietskasernen, die Autos, die gesamte sinnliche Welt trägt das Merkmal bewusster Arbeit an sich. Das sind ja zwei Gesichtspunkte, dass Horkheimer die Vorstellung hat, dass es so etwas gibt wie eine Art Harmonie zwischen der Gegenstandswelt und der Wahrnehmung. Also er betont es sehr stark, es gibt einen geschichtlichen Charakter der Gegenstände, mit denen wir ständig zu tun haben, also die Häuser, die Möbel, die Vielfalt der Gegenstände, aber auch unsere sinnliche Wahrnehmung durch die Gegenstände geprägt wird. Also das heißt aus seiner Sicht, die Organe, Augen, Geruchssinn, Nase, Geschmack, das alles ist selbst Ergebnis von menschlicher Praxis. Er tritt genau genommen die Überlegung des konservativen und mit den Nazis sympathisierenden Anthropologen Arnold Gehlen um. Arnold Gehlen hat ja die Vorstellung, dass die Werkzeuge sowas sind wie Organfortsetzungen und auch Jürgen Habermas hat sich später dann auf solche Überlegungen bezogen. Horkheimer argumentiert hier genau andersrum. Die Organe werden eigentlich durch die Instrumente, durch die Art, wie wir Natur bearbeiten und wie wir Natur gestalten, bestimmt. Das ist für Horkheimer ein wichtiger Aspekt. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die Überlegung, dass damit in der Welt, in den Gegenständen, mit denen wir zu tun haben, die wir erkennen, mit unserem Sinn, mit unserem Vernunftvermögen, dass darin immer auch schon bewusstes Sein steckt, also Vernunft. Für Horkheimer ist es sehr wichtig. Es ist nicht einfach eine grundlegende Ablehnung der Gegenständlichkeit, mit der wir zu tun haben, sondern er sagt, eigentlich steckt darin schon historische Vernunft, auch wenn unter der Form von Herrschaft, weil diese Gestaltung der Gegenstände oder die Gestaltung unseres Sinnes- und Denkapparats eben uns auch ermöglicht, zu überleben. Also für ihn ist das eine historische Gestalt von Vernunft, bei der es jetzt darum geht, sie genau weiterzuentwickeln. Meiner Meinung nach ist das auch so, dass Horkheimer hier zentral bestimmt, was er unter Vernunft verstehen will, nämlich das Zusammenwirken der Menschen in der Gesellschaft ist die Existenzweise ihrer Vernunft, so schreibt er. Und ich glaube, das ist eine wirklich wichtige Definition. Vernünftig ist die Art und Weise, wie Menschen miteinander kooperieren und in der Kooperation Natur aneignen und ihre Gegenstände, die Gegenstandswelt mit Bewusstsein gestalten. Aber diese Bewusstseinsakte finden nicht in der Form statt, dass sie miteinander koordiniert sind, sondern das ist etwas, was Horkheimer immer wieder betont. Der Gesamtprozess bleibt blind. Es ist bisher nicht gelungen, die Menschheit zu konstituieren, also eine Einheit vernünftigen Geschehens, in der die Menschen gemeinsam miteinander diese Kooperation organisieren. Also es findet eben nicht wirklich das statt, was er immer wieder betont, Gesellschaft als Subjekt herzustellen, sondern in der Gesellschaft operieren, handeln die vielen ständig in Konkurrenz gegeneinander, sodass sie im Einzelfall zwar rational sind, aber im Ganzen gesehen irrational und blind. Horkheimer unterscheidet kritische Theorie von bürgerlichem Denken und es ist ihm sehr wichtig, diese grundlegenden Unterscheidung festzuhalten. Also ein starker Bezug ist der auf die vernünftige Gestaltung der Arbeitsorganisation, die Überwindung der Sklaverei, also der Lohnsklaverei oder der Arbeitssklaverei, der Tatsache, dass Menschen beherrscht werden durch eine Minderheit, die durch die Art und Weise, wie die Arbeitsteilung organisiert wird, historisch ihre Privilegien setzen kann, also ihr Überleben sichert, während das Überleben der vielen eher ein Zufallsergebnis dieses historischen Prozesses ist. Für Horkheimer ist die Herausforderung, die kritische Theorie jetzt genauer zu unterscheiden. Und ein weiterer Gesichtspunkt ist zu betonen, dass die kritische Theorie sich als Teil des Prozesses versteht, also Teil der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, aber auch ein Verständnis vom Handeln der Menschen hat, also nicht getrennt ist vom Sein, sondern eben die rationalen Momente, die in der Gegenstandswelt enthalten sind, besagen ja, dass die Menschen ihre Verhältnisse, die Gegenstände, ständig schon gestalten. Und für Horkheimer ist jetzt entscheidend die Überlegung, dass es darum geht, diese historische Tendenz der Gestaltung weiter zur Geltung zu bringen. Er betont dabei immer wieder, dass diese Tendenz etwas ist, was Menschen ständig von Neuem herstellen. Es gibt keine überhistorischen Tendenzen, sondern Geschichte wird zu jedem Zeitpunkt von den Menschen gemacht, die aktuell leben. Das ist für sein Verständnis von Materialismus von großer Bedeutung. Das heißt, er lehnt die Überlegung ab, dass es sowas gibt wie Gesetzmäßigkeiten, sondern betont eigentlich das Moment der Freiheit, der Vernunft, der Gestaltung, die permanent, also möglich ist, in den Kämpfen mit anderen Gruppen, also dem Bürgertum, Herrschenden, die eben versuchen, praktisch Gesellschaft wie Natur zu betrachten, eben als reine Faktizität und sich auf den Standpunkt stellen, der Macht, man muss eben diesen Fakten einfach Rechnung tragen und diese Fakten manipulieren oder mit ihnen kalkulieren nach Wahrscheinlichkeitsregeln und demgegenüber immer wieder die Betonung von Horkheimer, dass Menschen das Leben des Ganzen von sich aus bestimmen können. Jetzt ist dieser Text ja geschrieben zu einem Zeitpunkt, in dem die Vertreter der kritischen Theorie im Exil sind und viele Erwartungen, die Lukács und Korsch noch haben konnten, nämlich Erwartungen an die revolutionäre Aktion der Arbeiterbewegung, des Proletariats, dass das eben so nicht aufgegangen ist. Horkheimer betont deswegen, dass der Standpunkt der kritischen Theorie zwar einer ist, der die gesellschaftliche Arbeit neu organisieren will, aber er betont auch die historisch spezifische Situation der Distanz zu der real existierenden Arbeiterklasse. Auch diese Gruppe von Menschen kann ihre privaten oder ihre Sonderinteressen in den Vordergrund stellen, also eben genau nicht handeln im Sinne einer geschichtlichen Aktivität zur Gestaltung der Gesellschaft, sondern sich eben unterordnen und eben einfach Kommandos der Herrschenden ausführen. Das heißt, Horkheimer lehnt es ab, das kritische Intellektuelle hochschauen zum Proletariat, sich einfügen oder sich sogenannten historischen Gesetzmäßigkeiten unterwerfen. Ja, und vertritt, das ist ja eine sehr emphatische Überlegung, die er anstellt, vertritt die These, dass die Wahrheit in besonderen historischen Situationen zu sehr, sehr kleinen Gruppen sich flüchten kann. Und dazu zählt mit Sicherheit die Gruppe des Instituts für Sozialforschung. Kritische Theorie, das ist nach seinem Verständnis der fortgeschrittenste Stand des Denkens, des gesellschaftlichen Bewusstseins, der Theoriebildung. Und gleichzeitig sieht er das im Gegensatz zur faschistischen Tradition und auch den Entwicklungen in den USA, dass er sagt, es gibt eben auf der Seite der bürgerlichen Gesellschaft eine massive Theoriefeindschaft. Es gibt kein Interesse daran, die Denkfähigkeit der Menschen heute weiterzuentwickeln, weil die Herrschenden nur noch eine kleine Clique, eine Führungsklique von wenigen Mächtigen in Staat und Ökonomie ein völlig zynisches Verhältnis zur Wahrheit, zur Theorie haben, also die Wahrheit und Theorie eigentlich für die Art und Weise, wie Herrschaft organisiert wird, eigentlich gar nicht mehr benötigen, sondern eben aufgrund der hohen Konzentration und Zentralisation von Kapital eben Menschen ideologisch manipulieren. Diese These wird ja dann auch in dem Kulturindustriekapitel der Dialektik der Aufklärung weiter ausgeführt. Also Horkheimer vertritt die These, dass kritische Theorie zu diesem Zeitpunkt in den 30er Jahren von einer kleinen Gruppe von Intellektuellen weiter ausgearbeitet werden muss, mit Blick auf Handlungsmöglichkeiten, die sich Gesellschaft durchaus auch wieder erschließen kann, weil er die Vorstellung hat, ja, in der gesellschaftlichen Arbeit steckt immer das Moment der Rationalität, in den Menschen steckt immer Vernunft, die es irgendwann ermöglichen wird, auch dann doch die Gesellschaft in Freiheit vernünftig zu gestalten. Insofern kann man sagen, ist dieser Text tatsächlich so etwas wie eine Flaschenpost, eben gar nicht resigniert, sondern denkt an die historischen und weltgeschichtlichen Möglichkeiten von Emanzipation, die eben auf eine völlig neue Form von gesellschaftlicher Organisation der Arbeit und des Zusammenlebens hinzielen. Vielleicht das noch, weil Horkheimer selbst das betont, diese Art von Materialismus ist nicht einfach nur ein ökonomischer Materialismus, sondern es geht eben um die Gesamtheit der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse, ja, also mit der Organisation der Arbeitsteilung ist eben ja auch gemeint, das wissenschaftliche Denken, die künstlerischen Tätigkeiten und alle diese Zusammenhänge sollen nach vernünftigen Gesichtspunkten neu organisiert werden, sodass alle Menschen an den intellektuellen Prozessen teilhaben können und in den Genuss des gesellschaftlichen Reichtums kommen und am Glück teilhaben können.
Es gibt nun ein menschliches Verhalten, das die Gesellschaft selbst zu seinem Gegenstand hat. Es ist nicht nur darauf gerichtet, irgendwelche Missstände abzustellen. Diese erscheinen ihm vielmehr als notwendig mit der ganzen Einrichtung des Gesellschaftsbaus verknüpft. Wenngleich es aus der gesellschaftlichen Struktur hervorgeht, so ist es doch weder seiner bewussten Absicht noch seiner objektiven Bedeutung nach darauf bezogen, dass irgendetwas in dieser Struktur besser funktioniere. Die Kategorien des Besseren, Nützlichen, Zwecksmäßigen, Produktiven, Wertvollen, wie sie in dieser Ordnung gelten, sind ihm vielmehr selbst verdächtig und keineswegs außerwissenschaftliche Voraussetzungen, mit denen es nichts zu schaffen hat. Der zwiespältige Charakter des gesellschaftlichen Ganzen in seiner aktuellen Gestalt entwickelt sich bei den Subjekten des kritischen Verhaltens zum bewussten Widerspruch. Indem sie die gegenwärtige Wissenschaftsweise und die gesamte auf ihr begründete Kultur als Produkt menschlicher Arbeit erkennen, als die Organisation, die sich die Menschheit in dieser Epoche gegeben hat und zu der sie fähig war, identifizieren sie sich selbst mit diesem Ganzen und begreifen es als Willen und Vernunft. Es ist ihre eigene Welt.
Ich begrüße heute Gunzelin Schmidt-Nöhr bei uns im Studio. Hallo Gunzelin.
Ja, hallo Alex.
Ich freue mich, dass das geklappt hat, dass du kommen konntest. Also ein paar wenige Sätze, um dich vorzustellen. Gunzelin, du hast ja zu Horkheimer viel gemacht. Du hast die gesammelten Schriften herausgegeben über einige Jahre. Das war ja eine große Leistung, das archivalisch alles zu erschließen und dann auch zu editieren. Also in dieser 19-bändigen Ausgabe, mit der wir heute, finde ich, einen wunderbaren Zugang zur kritischen Theorie haben. Man muss auch eigentlich sagen, das war die erste Ausgabe, ne, die vollständig vorlag aus dem ganzen Zusammenhang. Und leider liegt Lukács noch nicht vollständig vor und Korsch noch nicht. Also insofern war es ja auch richtig eine historische Tat. Ja,
ja, Adorno war vorher schon. Ja, ja. Und lass mich noch ergänzen, dass ich es nicht alleine herausgegeben habe, sondern zusammen mit Alfred Schmidt.
Genau. Selbst hast du dann zahlreich zu Horkheimer auch publiziert, unter anderem, du hast ja eine Reihe von anderen Forschungsgebieten. Ich will auf zwei Bücher hinweisen zu dieser Thematik. Ein Gedenken der Natur im Subjekt, das klingt ja an eine Überlegung in der Dialektik der Aufklärung, und einen weiteren Band Gesten aus Begriffen. Gearbeitet, gelehrt hast du als Professor für Philosophie an der Hochschule Niederrhein-Mönchengladbach bis 2015. Ja. Ja, mich würde es interessieren, weil du ja so lange an dieser Edition auch gearbeitet hast, also mit dem Werk von Horkheimer ja sehr vertraut bist. Das ist ja einerseits, wie würdest du diese Tätigkeit einschätzen? Aber dann, weil wir ja auch so ein bisschen ein kleines Jubiläum von Horkheimer feiern, wie du auch die Aktualität einschätzen würdest.
Ja, wie ich die Edition erlebt habe, wie ich daran gearbeitet habe, das hat mich eigentlich keinen Moment irgendwie gelangweilt, muss ich sagen. Das fand ich eine faszinierende Arbeit. Vielleicht liegt es daran, an zwei Sachen. Einmal natürlich an der Theorie, die mich schon vorher beschäftigt und fasziniert hat. Der andere Grund ist, dass ich ein reichhaltiges Material zur Verfügung hatte. Es ist ungeheuer vielseitig. Die Materialsammlungen dieses Nachlasses sind ungefähr 200.000 Blatt, davon etwa 100.000 Blatt Briefe. Es ist also ein sehr großer, umfangreicher Briefwechsel, der natürlich nicht in jeder Zeile jetzt ungeheuer gehaltvoll ist, der aber sich daraus erklärt, dass eben Horkheimer diese Position des Institutsdirektors hatte und insofern einen sehr reichhaltigen Briefwechsel hatte. Also insbesondere der Briefwechsel war natürlich die meiste Arbeit.
Ja, ja.
Die anderen wichtigen Schriften waren ja zum Teil schon ediert. Das ist eine eigene Fragestellung dieser Editionsgeschichte. auch unter anderem des Aufsatzes, über den wir heute besonders sprechen wollen, traditionelle und kritische Theorie, der von 1937, der dann 68 wieder veröffentlicht wurde, nach langem, langem, langem Zögern Horkheimers.
Ja, genau. Horkheimer hat ja eine Reihe von Anläufen gemacht, um auch eine Biografie über sie schreiben zu lassen. Ja, glaube ich, so muss man es sagen. Und gilt ja dann auch teilweise aufgrund der Konflikte mit der studentischen Protestbewegung, aber auch ein bisschen aufgrund der Forschungsliteratur in späten Jahren als eher pessimistisch. Ja, die Frage, die sich ja aber insgesamt stellt, jetzt für diese Texte aus den 30er Jahren, aber auch für die weiteren Entwicklungen, wenn man nochmal so an die Aktualität denkt, denn ich finde, dass Horkheimer ein immens beeindruckender marxistischer Autor war. Also die Schriften der 30er Jahre halte ich wirklich für sehr bedeutungsvoll. Und da sehe ich auch eine große Aktualität. Ich würde sie sogar auch für spätere Dinge sehen. Aber wie schätzt du das ein?
Ja, also ich meine, du hast das Stichwort Pessimismus genannt. Das ist ja zunächst mal nichts, was gegen ihn spricht. Also der Pessimismus ist ein
Es wird aber manchmal so verwendet.
Ja, gemessen an dieser optimistischen Phase, nennen wir sie mal optimistisch, der 30er Jahre, also der Aufsatz traditionelle und kritische Theorie hat so etwas Optimistisches, als stünde nun die Revolution fast unmittelbar bevor, oder sie wäre jedenfalls so dringlich, dass man direkt auf sie zuarbeiten und zusteuern kann. Also gemessen an dieser Art, wenn man das Optimismus nennen will, ist der Pessimismus der 50er Jahre unverkennbar. Es ist ein anderer Geist, der da weht, ein vorsichtiger, ein viel bescheidenerer, würde ich sagen, ein viel zurückgenommener. Und man kann aber auch sagen, dass da alte Motive von Horkheimer wieder zum Vorschein kommen, die wiederum älter sind, fast schon älter sind als sein Marxismus.
Schopenhauer,
natürlich Schopenhauer. Ja. Und Schopenhauer war immer präsent, aber eben untergründig und kommt dann in den 50er Jahren wieder zum Vorschein. Ja. Also die Frage der Aktualität kann man ja auch immer wieder neu beantworten, insofern als man sagt, na gut, der war vielleicht oder schien vielleicht der alte Horkheimer in den Anfang der 70er, Ende der 60er Jahre so etwas resigniert, und das kontrastierte mit dem damaligen Zeitgeist, mit dem optimistischen Zeitgeist, obwohl ich schon sagen würde, schon ab 67 brach das irgendwie auch, kippte das auch. Also so optimistisch war das auch nicht. Aber in der wissenschaftlichen, in der philosophischen Literatur ging das ja noch bis weit in die 70er, 80er Jahre hinein weiter mit gesellschaftskritischer Literatur. Und gemessen daran schien nun also der alte Horkheimer sich zurückzuziehen.
Ich würde gerne zwei Bemerkungen machen. Das eine ist dieser Bezug auf Schopenhauer und Nietzsche, der ja jetzt da vielleicht auch genannt werden kann, dass ich finde, es gibt so kulturkritische Bemerkungen, die ich finde, dann im Lichte auch der späteren Analysen zur Kulturindustrie und den Mechanismen, die da herrschaftlich wirken, zu sagen, ja, das Proletariat, so wie es jetzt ist in seiner Rohheit, das kann nicht sein. Ja, also das ist nicht der Bezug, sondern es muss eigentlich etwas sein, was sich durch Bildung, durch Theorie, durch Denken, ja, also weiterentwickelt. Also ich finde seine anthropologischen Annahmen, die er da reinnimmt, ne? Also dass er, wenn er Bürger beschreibt, ja, also diese Weitsicht, die Souveränität des Handelns, also dieses liberale Bürgertum, dass das sind so interessant, finde ich eigentlich interessante Gesichtspunkte, die fast so ein bisschen an Bourdieu erinnern. Also was ist eigentlich der Habitus, die Praxis?
Und ich glaube, das ist ein Grundmotiv von Horkheimer, was sich tatsächlich durchzieht von den frühen Aphorismen der Dämmerung vor allen Dingen, aber bis zu den späten Notizen. Also der Höhepunkt dieses Denkens ist, würde ich sagen, ist der Aufsatz Egoismus und Freiheitsbewegung, wo es ja auch so im Untertitel heißt, eine Anthropologie des bürgerlichen Zeitalters, also der Versuch, den Typus, den Menschentypus in einer historischen Perspektive seiner Entstehung und seiner Veränderungen zu zeigen. Und das ist das, was mich auch immer besonders an ihm fasziniert hat. Also ich halte diesen Aufsatz wirklich für einen der Highlights.
Ja, ich wollte noch mal zu dieser Frage zurückkommen, Pessimismus und Dringlichkeit, weil du sagst, glaube ich, zu Recht, Horkheimer dann eigentlich mit viel mehr Einfluss, ja, also in den 50er Jahren als Rektor und auch als geschätzter Vortragender und einflussreich in der Wissenschaftspolitik, aber gleichzeitig bescheidener, zurückhaltender. Aber mir gefällt an traditioneller und kritischer Theorie gerade der dringliche Ton. Ja, wenn man das aus heutiger Sicht nimmt mit der kollapsbedrohlichen Situation, in der wir leben, ja, einerseits hätte man viele Gründe, pessimistisch zu sein, aber es ist ja gleichzeitig beeindruckend, dass Horkheimer dem versucht, so viel Rationalität abzugewinnen. Ja, also und zu sagen, doch, wir gestalten ja diese Verhältnisse. Wir müssen uns hier nicht einem historischen Schicksal unterwerfen. Das ist gesellschaftlich erzeugte zweite Natur. Also ich meine, das ist kein Ausdruck, der vorkommt in dem Aufsatz, aber das ist ja eine Denkfigur, die da drumherum sich dreht. Ja,
ja, ja, also das Katastrophische war ja damals wirklich, lag ja auf der Hand. Also ich meine, es war der Vorabend des Zweiten Weltkriegs und die Kriegsangst war auf jeden Fall schon da. Der Faschismus auf der einen Seite, der Stalinismus hatte auch schon deutlich sein Gesicht gezeigt.
Klar,
die Ende Prozesse. Der 30er Jahre. Ja, also da war dann die Frage, wie kann man dem überhaupt noch irgendetwas entgegensetzen? Was kann man dem entgegensetzen? Mhm. Und die Frage des Marxismus, die ja in den Jahrzehnten davor die Richtung vorgegeben hatte, war natürlich durch diese Situation auch nochmal besonders brisant geworden. Wie kann man hier jetzt unter diesen Bedingungen noch marxistisch denken? Das heißt, es gibt eigentlich nur diesen Weg, einen eigenen Marxismus stark zu machen, also eine eigene materialistische Analyse dem entgegenzusetzen, was sozusagen der offizielle oder der Parteimarxismus verkörpert hat. Das ist einer der wichtigen Fragen. Wer ist eigentlich der Gegner in diesem Aufsatz, traditionelle und kritische Theorie? Ich würde sagen, es sind diese beiden. Vor allen Dingen eben einerseits der Nationalsozialismus in Deutschland und dann eben der stalinistische Marxismus in Russland.
Genau, also der das bürgerliche Denken fortsetzt, weil er ja auch Denken und Sein voneinander trennt. Ja, das hat ja auch sowas vom kartesianischen Dualismus. Da gibt es die Naturgesetze da draußen. Ja, und dann kann man sich fragen, wie kommen die ins Denken durch Widerspiegelung oder was auch immer. Aber es wird nicht der Mensch, also die Menschen tätig in ihrer Arbeitsorganisation, in ihrer Gestaltung der Verhältnisse in den Blick genommen.
Ja, und das ist ja etwas, was wir von Horkheimer auch und von dieser ganzen Richtung der Frankfurter Schule gelernt haben oder lernen können, dass wir solche theoretischen Konstellationen immer in Verbindung setzen müssen zu den gesellschaftlichen und historischen ihrer Zeit. Also wenn wir jetzt sagen, es war ja deine Ausgangsprovokation, was ist mit dem alten Horkheimer, was bleibt da noch? Das ist natürlich eine Situation damals in den 50er Jahren, die sich radikal verändert hatte gegenüber den 30er Jahren. Ja, also klar. In vieler Hinsicht, nicht nur, dass Horkheimer und das Institut für Sozialforschung und seine Gruppe eine Einflussmöglichkeit gewonnen hatte, die sie vorher überhaupt nicht hatten. Mhm. So waren sie wirklich marginal und sie konnten überhaupt nur existieren aufgrund der Stiftung von Weil, sondern jetzt gehörten sie zum Establishment, sie hatten die Chance und sie haben sie auch in gewisser Weise in ihrem Sinne genutzt, aber natürlich nicht im Sinne einer Umwälzung des Bestehenden, im Sinne der traditionellen und kritischen Theorie, sondern in einem, wenn man so will, reformistischen Sinne, was unter Bedingungen des Kalten Krieges damals, den wir jetzt wieder zu haben scheinen, fast wahrscheinlich die einzige sinnvolle Strategie war.
Naja, ich meine, ich habe es ja immer so gedeutet, ich finde, es gibt diesen bemerkenswerten Satz hier in traditioneller und kritischer Theorie, dass Horkheimer sagt, in dieser schwierigen Lage, es geht darum, die kritische Theorie als fortgeschrittenstes Denken, kritisches Bewusstsein, im strengen Sinne weiterzugeben. Also es gibt ja auch diese wunderbare Briefstelle, in der es heißt, dass eine der bitteren Einsichten des Materialismus ist, dass es natürliche Subjekte der Vernunft braucht. Also ich habe dann die Rückkehr immer so gedeutet, dass es sich eben wirklich um eine Praxis handelt, wie geben wir dieses Wissen weiter, weil es geht ja nicht von alleine. Es gibt keinen inneren Fortschritt des Wissens der Theorie, sondern es braucht dafür eine eigene gesellschaftliche Praxis. Also insofern, ja, finde ich richtig, das ist, hat was Reformerisches, aber es ist natürlich auch der Versuch, die Flaschenpost, wenn man so will, nicht dem Meer zu überlassen und zu gucken, wo landet sie dann zufällig, sondern ganz bewusst auch praktisch tätig zu sein. Ja, also.
Ja. Und es ist ja auch in dem Aufsatz tatsächlich insofern angelegt, als die sogenannte traditionelle Theorie, also das, was er von Descartes hier herleitet und insbesondere auf die Naturwissenschaften und dann die an den Naturwissenschaften orientierten Sozialwissenschaften bezieht, dass das ja nicht einfach schlicht und einfach ein Gegner ist, gegen den man vorgehen muss, sondern er betont ja immer wieder, wie wichtig und wie wertvoll dieses Wissen ist, dieses aufgestapelte und geordnete Wissen der traditionellen Wissenschaft. Was zu kritisieren ist, nur ist natürlich die Blindheit, in der das geschieht, für die Zwecke, die damit verfolgt werden können oder tatsächlich verfolgt werden, und die Blindheit dafür, dass die Dinge, die sogenannten Tatsachen, eben nicht einfach schon da sind, sondern auch ihre Vorgeschichte haben, produziert wurden von den Menschen, ohne dass das noch bewusst ist. Also diese Kritik bleibt, aber nicht die Kritik an der Verwendbarkeit. Und das ist ja dann der Übergang zum Reformismus, wenn man so will, dass man sich eben auf die bestehenden Wissenschaften mit einlässt. Und das halte ich für einen wichtigen Gedanken, dass im Grunde trotz einiger radikaler Äußerungen in der Dialektik der Aufklärung diese Verbindung mit der Wissenschaft niemals aufgegeben wurde, meiner Meinung nach. Ja. Also es gibt ja solche Absagen an die Wissenschaft, aber tatsächlich war ja gleichzeitig ein intensiver wissenschaftlicher Austausch und eine Arbeit mit sogenannten positivistischen Psychologen und Soziologen an der Vorurteilsforschung gegeben und wurde auch so.
Ja, ich meine, ich nehme das auch so wahr, auch in diesem Aufsatz jetzt hier, traditionelle und kritische Theorie. Ich meine, so wie du ja auch diesen Buchtitel im Anschluss an die Dialektik der Aufklärung gewählt hast, dass ja da ein Gedankenmotiv bis in die Dialektik der Aufklärung dann weiter verfolgt wird, nämlich wenn die gesellschaftliche Arbeitsteilung nicht geändert wird, also die Gelehrten, die Wissenschaftler nicht begreifen, dass sie in einem Zusammenhang mit der Gesellschaft tätig sind, wodurch ihre Gegenstände, die disziplinären Regeln, die Aussagesysteme, das wird ja alles dadurch reguliert. Wenn sie das nicht begreifen, dass sich dann auch die Vernunft ihnen selber nicht erschließt. Also ich würde das eigentlich auch eher gar nicht so sehr als Wissenschaftsfeindlichkeit jetzt im starken Sinne von Vernunftanspruch verstehen. Also ich glaube, man müsste auch unterscheiden zwischen, welche Gestalt nimmt in der historischen Konstellation Wissenschaft an? Denn man könnte ja sagen, naja, ist eigentlich Wissenschaft, so wie wir sie jetzt in den letzten Jahrzehnten auch neoliberal reorganisiert kennen und vorfinden, das kann man ja nicht einfach nur gutheißen, ja, wie die Disziplinen angeordnet sind, welche Wissenspraktiken da überhaupt möglich sind, sondern dass er sagt, ja, wie erschließen wir uns die vernünftigen Aspekte, die da drin sind. Ja. Und insofern würde ich sagen, steckt darin auch wirklich sehr grundlegende Kritik, aber nicht Verwerfung, nicht Zurückweisung.
Genau, also es steckt auch eine Spannung, die manchmal schwer auszuhalten ist. Also ich war ja in der Professur in Mönchengladbach ein Vertreter in gewissem Sinn der traditionellen Theorie, insofern ich mit der Ausbildung von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen befasst war. Mhm. Sozialarbeiter haben nun die Aufgabe, mit Hilfe der Wissenschaft, Psychologie, Soziologie, Politik und so weiter, Menschen fit zu machen, dass sie zum Beispiel, krass gesagt, auf dem Arbeitsmarkt bestehen können. Dass sie überhaupt in der Lage sind, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, sozusagen anzupassen. Mhm. Das, was nun von der kritischen Theorie immer als die Todsünde der Angepasstheit verteufelt wurde und auch mit einem gewissen Recht, setzt aber schon voraus, dass die Menschen sich überhaupt anpassen können. Und dafür habe ich mit gesorgt. Ja. Das heißt, es ist eine merkwürdige inhaltliche Spannung, die hier entsteht, die auch nicht ohne weiteres auflösbar ist.
Ja.
Man hat sie in den 60er Jahren gerade in diesem Feld der sozialen Arbeit bekanntlich sehr kurzschlüssig aufgelöst oder versucht aufzulösen, indem er gesagt hat, ja, diese verwahrlosten Jugendlichen, die da auf der Straße oder im Obdachlosenbereich rumlungern, das ist sozusagen das eigentliche revolutionäre Subjekt heute. Und das ist natürlich völlig in die Hosen gegangen.
Ah, ja.
So geht das nicht. So ging das nicht.
Lass uns nochmal zurückkommen auf das Verhältnis zu Marx. Ja, also ich sehe das ja so, dass der Text sehr vorsichtig in der Terminologie, Horkheimer betont es ja auch, dass er eben nicht so phrasenträcherig, ja, also schreiben und reden will, eben doch sehr klar marxistische Ansprüche formuliert. Und er betont eben kritische Theorie. In der marxischen Tradition ist die fortgeschrittenste Gestalt des Denkens in der Gegenwart. 1937. Wie ist denn der Bezug?
Ich glaube, es ist für uns heute, wenn wir das lesen, sehr viel klarer, der marxistische Gehalt, als es für die damaligen Zeitgenossen war, die ja in dieser Weise noch gar nicht so viel Vergleichsmaterial hatten.
Mhm.
Man kann hier darauf hinweisen, wie dieses Werk überhaupt entstanden ist, dieser Aufsatz. Er ist erschienen in der zweiten Nummer des Jahrgangs 37. In der dritten Nummer gab es dann einen Nachtrag und in diesem Nachtrag sagt Horkheimer, so nebenbei 1637 erschien von Descartes die Abhandlung über die Methode und dieses 300-jährige Jubiläum haben wir jetzt genutzt, um eben die traditionelle von der kritischen Theorie zu unterscheiden. Dieser merkwürdige Einschub, der ist dann später 68 wieder gestrichen worden, weil er schon nicht mehr aktuell war im Sinne von eines Jubiläums. Aber er ist sehr kurios, meiner Meinung nach, weil er ein Geständnis enthält, ein unbewusstes Geständnis oder ein wieder zurückgenommenes Geständnis, dass nämlich das eigentliche Jubiläum hier gar nicht genannt wird. Das eigentliche Jubiläum war 70 Jahre Kapital Band 1 erschienen.
Ja, ja.
1867, 1937. Und das war der Anlass für Horkheimer, jetzt mal zu dem Marx Stellung zu nehmen. Was er jetzt gemacht hat, war wirklich ein Balanceakt, um nicht abzustürzen, einerseits in einen allzu deutlichen orthodoxen Marxismus, der ihm erhebliche politische Probleme gebracht hätte, allerhöchst wahrscheinlich, man weiß es nicht, denn er war sehr klug, das zu vermeiden. Auf der anderen Seite aber natürlich musste er genauso vermeiden, einfach eine konventionelle Verwässerung, soziologistische Verwässerung von Marx zu liefern. Und das ging eigentlich nur, indem er eine neue Terminologie erfand oder geprägt hat. Also kritische Theorie, das muss man vielleicht, so einfach es ist, man muss es hier nochmal sagen, kritische Theorie, kleingeschrieben, ist eben keine Gründung einer Schule, die hier vorgenommen wird, namens kritische Theorie großgeschrieben, sondern ist eine methodologisch erkenntnistheoretische Analyse zu Marx, also zu Marxischen Kritik der politischen Ökonomie. Und die wiederum in Bezug auf ein philosophisches Vorfeld, Kant, Hegel, vor allen Dingen diese beiden, und ein philosophisches und wissenschaftliches Nachfeld, eine Nachwirkung.
Ja. Weißt du, ich finde, es gibt, ich weiß gar nicht, ob Horkheimer diese Briefstelle bei Marx schon kennen konnte. Da formuliert Marx es so, dass die Darstellung der kapitalistischen Prozesse auch ihre Kritik ist, ja. Und das ist ja etwas, was bei Horkheimer letztlich dann auch in diese Art, wie er versucht, begrifflich das zu durchdenken, also methodisch, methodologisch, aber auch sachhaltig zu durchdenken, dass er ja sehr ähnlich sagt, kritische Theorie ist auch ein Existenzialurteil. Ja, und das meine ich, das verknüpft ihn auch nochmal mit dieser Formulierung, mit diesen Überlegungen von Marx. Also, dass alle Begriffe der bürgerlichen Gesellschaft ihre Verwendung finden, also Arbeit, Produktivität, Effizienz und so weiter, ja, aber gleichzeitig so in einen Zusammenhang gerückt werden durch die Prozessanalyse, also im Unterschied zur empirischen, also zu diesen analytischen Vorstellungen im Dekat-Tradition so in eine Perspektive gerückt werden, dass sie eben auf ein anderes Organisationsprinzip hinwollen, auf einen anderen Typ von gesellschaftlicher Kooperation. Ja, und da wird es, finde ich, ja auch nochmal deutlich auf so eine ganz begriffliche Art und Weise, nicht durch eine rhetorische, terminologische Art und Weise. Ja.
Ich muss gestehen, dass mich dieser Begriff des Existenzialurteils ein bisschen verwirrt hat. Also ich habe ihn schon auch so verstanden, glaube ich, wie du ihn jetzt gesagt hast, dass es eben nicht nur um eine theoretische Auseinandersetzung geht, sondern dass es auch um eine Darstellung eines geschichtlichen Ablaufs geht. Der Inhalt dieses Existenzialurteils ist im Grunde die Weltgeschichte der letzten 300 Jahre bis in das Ende des liberalen Kapitalismus hinein, mit der Absicht, die Kriterien der Kritik sozusagen nicht von außen aus der Ethik oder aus der sonst wo zu holen, sondern eben wie Marx das auch gemacht hätte oder gemacht hat, aus dem Prozess selbst zu entwickeln. Also die Kriterien der Kritik als immanentes Verfahren. Ja. Aber jetzt meine Frage nochmal, warum mich das so irritiert hat, ist, normalerweise sagt man ja Existenzurteil und nicht Existenzialurteil, ob nicht da auch ein heideggerscher Anklang ist an die Existenzialien, die Sorge und das in der Welt sein und sowas betreffen, ob er das vielleicht gemeint hätte?
Ja, also, naja, klar, wir wissen ja beide, er war ja für einen ganz kurzen Moment auch mal bei Heidegger in Freiburg und das, vielleicht hat er tatsächlich etwas in diesem Sinne, aber vielleicht ist es auch ganz radikal so gedacht, dass er sagt, die kritische Gesellschaftstheorie als Ganze ist ein einziges entfaltetes Existenzialurteil. Mhm. Und dann in einer der Fußnoten zu dieser Stelle formuliert er dann, die kritische Theorie erklärt, es muss nicht so sein, die Menschen können das Sein ändern, die Umstände dafür sind jetzt vorhanden. Ja. Das ist ja ein starkes Motiv, was er immer hat. Die Produktivkräfte sind so entwickelt, es muss niemand mehr in Armut und Knappheit leben. Ja. Wir können eigentlich durch eine angemessene Reorganisation tatsächlich die gesellschaftliche Arbeitsteilung, die Lebensverhältnisse der Menschen ändern. Und ja, Heidegger ist hier nicht ja oder nein, aber ich finde, es ist so prinzipiell sein Argument, ja, zu sagen, die Theorie sagt etwas im ganz radikalen Sinne über das Fortbestehen der Verhältnisse. Also so würde ich es deuten und das ist wahrscheinlich am Ende wirklich gegen Heidegger, weil Heidegger ja die Existenzialien nicht als etwas historisch Gemachtes und Veränderbares.
Natürlich. Es ist ein Anti-Heidegger, aber der Heidegger-Bezug, wenn man ihn überhaupt da drin sehen will, der ist ja eher inhaltlich. Also das, was Heidegger als Existenzialien dann benennt, zwei Beispiele eben die Angst, die Sorge und sowas als grundlegende Strukturen oder das in der Welt sein, das ist ja genau das, was Horkheimer historisch dann darstellt.
Genau.
Ja, ich hätte noch auch eine Frage noch an dich.
Ja.
Also was ich nochmal jetzt beim Wiederlesen, ist mir auch schon vor Jahrzehnten immer wieder aufgefallen, aber jetzt nochmal sehr deutlich aufgefallen, ist diese merkwürdige Formelhaftigkeit, wenn es um die Ziele geht, die erreicht werden soll. Und diese unglaubliche Zurückhaltung, dass er eigentlich letztlich nur einen Begriff hat, vernünftige Zustände, vernünftige Organisation, vernünftige Gesellschaft.
Ja.
Das ist sehr dünn und sehr dürftig. Man kann es natürlich, und so ist es immer, ich habe da Alfred Schmidt noch im Ohr, er hat es immer so begründet, ja, mit Adorno auch, die kritische Theorie darf die Zukunft nicht ausmalen, kann sich nicht einfach irgendwas entwerfen, sondern das muss sozusagen aus dem Prozess selbst kommen. Das kann man natürlich alles machen. Aber trotzdem die Frage, musste es so karg sein?
Ja.
Kann es, wir sind ja heute längst einen Schritt weiter, also wir müssen ja permanent die Vernunft auch inhaltlich bestimmen, einfach deswegen, weil es ein Gemeinplatz ist. Da wird jeder Idiot zustimmen, jeder Neoliberal wird sagen, natürlich, das ist vernünftig, was ich denke. Jeder Faschist sagt, was ist, natürlich ist das vernünftig, was wir machen und so weiter und so weiter. Also damit ist noch eigentlich nichts gewonnen. Ich treibe es jetzt mal auf die Spitze. Damit ist eigentlich noch nichts gewonnen, solange ich nicht sage, was Vernunft ist. Nun, Horkheimer sagt es ein bisschen dann schon, also da ist eben die Gerechtigkeit, da ist die Solidarität und solche Dinge, die Freiheit. Aber auch das sind ja höchst leere Begriffe, sage ich mal.
Ja, also, oder du musst endlos normativ rumrangeln darum, was du meinst. Ich finde, tatsächlich kann man sagen, es ist ein kantianisches Motiv. Vernunft heißt einsichtig für alle. Also die Teilhabe am
das
Wissen,
steht
an der Theorie.
Ja,
aber es gibt so Stellen.
Punkt,
es gibt aber so Stellen, wo deutlich wird, es ist transparent. Ja, es ist für alle. Also es ist durchsichtige Verhältnisse. Alle nehmen daran teil. Es ist die Menschheit, die Gesellschaft als Subjekt, an der alle teilhaben. Und für mein Verständnis der ganzen Tradition würde ich sagen, was ich daran stark finde, ist zu sagen, Vernunft, das ist die Form, in der wir gesellschaftliche Arbeitsteilung praktizieren. Das wäre für mich die Schlüsseldefinition von Vernunft, die Kooperation.
Genau.
Und das ist ja ein genuin Marxischer Gedanke, nämlich zu sagen, wir kooperieren, und das macht er ja immer wieder, diesen Punkt, aber unter veralteten Verhältnissen, Eigentumsverhältnissen, die unsere Kooperation, unsere rationale gemeinsame Gestaltung unserer Arbeit und der Gegenstandswelt eigentlich permanent bremsen, blockieren. Und man könnte sagen, was wir heute haben, ist eine dramatische Fortentwicklung der Produktivkräfte, also der Kooperationsfähigkeit, aber unter Verhältnissen, die uns wahnsinnig lähmen und blockieren. Also noch mal mehr Autos, noch mal weiter fossile Energie, also noch mal bestimmte Konsummuster wie Fast Fashion. Das heißt, wir werden festgehalten in Produktionsverhältnissen, die überhaupt nicht mehr unserer globalen Produktivität, Kooperation entsprechen. Und diese, so würde ich eigentlich Horkheimer verstehen, zu sagen, wir sind schon längst an dem Punkt, wo wir Verhältnisse wirklich ändern und warum werden wir aufgehalten? Und dann kommt ja seine harte Kritik, dass man denkt, das ist wie wenn er es geschrieben hätte unter dem Eindruck von Trump. Das absolut zynische Verhältnis zu Wahrheit, zu wissenschaftlicher Einsicht, wo man denkt, das ist ja, das meine ich, die Dringlichkeit und die Aktualität dieses Textes finde ich eigentlich tief beeindruckend. Ja.
Naja, ich denke eben, das ist richtig. Genau darauf wollte ich ja letztlich hinaus. Man muss diesen Vernunftbegriff wiederum ausfüllen oder ausbuchstabieren in verschiedene Richtungen. Und wahrscheinlich kann man es gar nicht nur in eine Richtung machen. Also die Arbeit ist da ein wichtiger Punkt, wobei ich da völlig zustimme, dass man den Arbeitsbegriff hier nicht eng fassen muss, sondern eben als...
Es darf keine Metaphysik der Arbeit werden.
Genau, sondern als Kooperationsfähigkeit. In dem Nachtrag sagt Horkheimer übrigens auch dann nochmal, noch allgemeiner, aber trotzdem nochmal in eine andere Richtung gehen, die Vernunft ist in jedem Menschen angelegt, also sozusagen in den menschlichen Genen, Trieben, wie es dann bei Marcuse weitergeht, den Bedürfnissen und die Triebe.
Gut, das ist eigentlich, wie immer es sei, aber es ist eine wunderbare Aussicht zu denken, ja, am Ende sind wir alle vernünftig und gestalten eine vernünftige Menschheit.
Schön wär's.
Schön wär's. Gunzelin, hab vielen Dank fürs Kommen und für das spannende Gespräch. Vielen Dank.
Danke auch.